Der falsche Patient. Der richtige Patient, aber das falsche Bein. Tupfer im Bauch vergessen. Das sind so die Klassiker, an die man denkt, wenn man das Stichwort Behandlungsfehler hört. Aber es geht auch deutlich weniger spektakulär und trotzdem unter Umständen mit verheerenden Folgen für die Patienten.
Stethoskop. Der VdK-Gesundheitspodcast.
Was ist eigentlich ein Behandlungsfehler? Wie oft kommen Behandlungsfehler vor und was tun, wenn man sowas befürchtet? Darüber spreche ich heute mit Gerhard Fritz. Der ist Medizinrechtsanwalt, vertritt seit vielen Jahren Patienten bei Behandlungsfehlern und er ist ehrenamtlicher Patientenberater in unserem VdK-Sozialberatungszentrum in Saarbrücken. Hallo, Herr Fritz.
Schönen guten Tag, Herr Springborn.
Ja, jedes Jahr, wenn der medizinische Dienst seinen Jahresbericht zu Behandlungsfehlern vorstellt, dann gibt's Schlagzeilen wie diese hier, beispielhaft vom Mitteldeutschen Rundfunk. Die haben getitelt, medizinischer Dienst, Doppelpunkt, Behandlungsfehler in jedem vierten Fall. Das klingt ziemlich katastrophal. Und da kriegt man ja wirklich mit der Angst zu tun und denkt, kann ich überhaupt noch zum Arzt gehen oder muss ich erwarten, dass da was schief geht? Herr Fritz, aus Ihrer Erfahrung, was ist von so einer Zahl zu halten?
Was die Zahl angeht, so dürfte sie zutreffen. Ich darf ergänzen zum Beispiel einen Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 7.3.24, wo geschrieben wurde, dass 87% aller Rückenoperationen vermeidbar sind. Jetzt wären wir eigentlich voll im Thema. Eine vermeidbare Operation ist unter Umständen ein Behandlungsfehler. Mhm. Ja, wenn sie vermeidbar ist, war sie nicht indiziert medizinisch und eine nicht medizinisch indizierte Operation stellt einen Behandlungsfehler dar. Ja. Die Zahlen als solche, das ist für den Arzthaftungsrechtler, sind das große Probleme, weil es gibt nirgendwo eine valide Sammlung, also eine verlässliche Zusammenstellung der Behandlungsfehler. Die Krankenversicherungen haben eine Zusammenstellung, die Schlichtungsausschüsse haben eine Zusammenstellung aus ihrem eigenen Material. Es kommen also nicht unbedingt ordnungsgemäßen Zahlen zustande. Ich kann nur so viel sagen, der Bericht des medizinischen Dienstes dürfte zutreffen. Man muss aber von einer relativ großen Zahl von Dunkelziffern ausgehen. Gleichwohl sage ich gleich dazu, man darf keine Angst haben, zum Arzt zu gehen.
Man muss bei dieser Zahl vom medizinischen Dienst auch die Bezugsgröße sehen. Die ist in dieser Schlagzeile und in vielen Zeitungsartikeln nämlich verschwiegen worden. Das bezog sich nicht auf die Zahl der Behandlungen und der Arztbesuche, sondern diese Zahl bezog sich auf die Zahl der Untersuchungen, die dort als Behandlungsfehler vorgeworfen worden sind. Also ganz konkret, das sind so jedes Jahr rund 13.000, die der medizinische Dienst untersucht als Vorwürfe, wo es heißt, da haben Leute sich beschwert, das könnten Behandlungsfehler sein. Davon waren 2.700 knapp tatsächlich Fehler und 3.200 haben zu Schäden geführt. Klingt jetzt so, als müsse man das relativieren. Wenn man dann aber das hört, was Sie eben gesagt haben, nämlich dass das ja nur ein Ausschnitt aus den vielen Dingen ist und es auch noch eine Dunkelziffer gibt, dann könnte da tatsächlich eine Menge dahinter stecken. Ich habe gehört irgendwo, es soll, ja, das Wesen der Dunkelziffer ist eben, dass sie dunkel ist und man sie nicht kennt. Aber es gibt Schätzungen, die sagen, naja, es ist so bis zu dem 30-fachen von dem, was man da an diesen Zahlen hört.
Glauben Sie sowas? Konkreten Zahlen, das halte ich nicht unbedingt für seriös. Aber Sie haben, glaube ich, eine wichtige Sache erwähnt. Einerseits die Behandlungsfehler und andererseits, wann ein Behandlungsfehler zu einem Schaden geführt hat. Nicht jeder Behandlungsfehler führt zu einem Schaden, das muss man auch beachten. Also es kann durchaus sein, dass ein Fehler passiert, der als solcher zu qualifizieren ist, aber es an der Ursächlichkeit fehlt für einen eingetretenen Schaden. Zum Beispiel, die Krebsoperation war fehlerhaft und der Patient verstirbt aber letztlich an einem Herzinfarkt. Mhm. Zum Beispiel. Dann ist der Behandlungsfehler der Krebsoperation bei der Krebsoperation nicht ursächlich für den Tod des Patienten. Ja, also das muss man auch beachten. Aber ich darf nochmals hervorheben, jede Einrichtung argumentiert nur mit den Zahlen, die sie hat.
Ja.
Ja. Und das ist unser eigentliches Problem. Es gibt nirgendwo eine zentrale Erfassung von Behandlungsfehlern und ihren Folgen.
Wir können uns nachher mal ein bisschen detaillierter angucken, was der medizinische Dienst rausgefunden hat, in welchen Bereichen die stattfinden. Das ist nämlich auch, finde ich, sehr, sehr interessant. Aber vielleicht sollten wir zuerst mal grundsätzlich klären, was ist denn eigentlich ein Behandlungsfehler? Nicht immer, wenn ich mit dem nicht zufrieden bin, was beim Doktor passiert ist, muss das ja gleich ein Behandlungsfehler sein.
Genau. Also den ersten Punkt haben Sie genannt. Unzufriedenheit des Patienten heißt nicht Behandlungsfehler. Eine Komplikation heißt nicht Behandlungsfehler. Oftmals muss man klar machen, dass wenn eine Komplikation eingetreten ist, es nicht unbedingt ein Behandlungsfehler darstellt. Es gibt keine gesetzliche Definition des Behandlungsfehlers. Aber es gibt eine gesicherte Rechtsprechung des BGH und mittlerweile ist es auch Gesetzesnorm. Behandlungsfehler liegt dann vor, wenn eine negative Abweichung vom Facharztstandard vorliegt, die dem Patienten zum Nachteil gereicht. Mhm. Das ist die Definition. Jetzt ergibt sich die Frage, was ist Facharztstandard?
Ganz klar, genau.
Ne? Facharztstandard wird auch definiert. Das ist der Stand naturwissenschaftlicher Erkenntnis, der der ärztlichen Erfahrung entspricht, sich in der Erprobung bewährt hat und zur Erreichung des ärztlichen Behandlungszieles erforderlich ist. Das sind 5 Kriterien, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. An diesen 5 Kriterien ist das Behandlungsgeschehen zu prüfen. Und das macht, darüber werden wir noch kommen, das ist die Aufgabe dann eines medizinischen Sachverständigen im Arzthauptungsprozess.
Ja, super spannendes Thema. Da kommen wir später noch zu. Vor allem, in welchem Dilemma der unter Umständen drinsteckt, wegen verschiedener Fachrichtungen. Aber das sind dann schon Details, über die wir nachher reden müssen. Ich habe schon gesagt, wir sollten uns mal angucken, wo die Behandlungsfehler überhaupt passieren. Das ist tatsächlich interessant. Also rund 2/3 derer, die der medizinische Dienst da untersucht hat, kann man ja, auch wenn wir die Zahl nicht absolut setzen können, durchaus wahrscheinlich als repräsentativ betrachten. Rund 2/3 der Fälle entstehen im Krankenhaus und 1/3 der Fälle, wenn man das nach Fachbereichen aufclustert, in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie. Auf Platz 2 sind Frauenheilkunde und Geburtshilfe, aber dann schon mit einem deutlich geringeren Anteil von nur noch 12%. Das finde ich sehr interessant. Das sagt ja, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen Behandlungsfehler besonders häufig vorkommen. Heißt das nicht auch, dass wir eigentlich in der Lage sein müssten, diese Fehler zu vermeiden?
Das ist korrekt. Das hatte ich ja eingangs schon darauf hingewiesen, dass 87% aller Rückenoperationen vermeidbar sein sollen. Laut des Berichts von der Saarbrücker Zeitung, der sich meines Wissens auch auf eine Untersuchung des medizinischen Dienstes stützt. In der Tat kann ich aus meiner Praxis bestätigen, dass eine Vielzahl von orthopädischen Problemen im Krankenhausbereich auftreten. Ja. Des Weiteren sind zu nennen nicht nur Rückenoperationen, auch die berühmten Knie-Totalendoprothesen, die berühmten Hüft-Totalendoprothesen. Nirgendwo als in Deutschland werden so viele Hüft-Totalendoprothesen eingesetzt. Das hat natürlich auch eine finanzielle Komponente, die darf man dabei nicht unberücksichtigt lassen.
Also das heißt, das Krankenhaus macht das, weil es dafür gut Kohle gibt?
Das will ich nicht unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Chefarzt die Anzahl seiner Operationen so niedrig hält, dass sich eine Rentabilitätsfrage stellt, dass der dann einbestellt wird vom ärztlichen Direktor.
Aber was ja auch interessant ist, der medizinische Dienst sagt auch, in diesen Bereichen, die Art der Fehler, die auftreten, sind eigentlich zu einem großen Teil immer wieder die gleichen. Also Dinge, wo man eigentlich sagen müsste, mit einer gewissen Strukturierung müsste man sowas vermeiden können. Weil Fehler passieren, ich meine, ne, muss man ja ehrlich sein, das sind ja alles Menschen, die da arbeiten. Aber wenn immer wieder und an allen möglichen Stellen immer wieder derselbe Fehler passiert, dann ist doch was im System faul.
Richtig, da ist was im System faul. Zum Beispiel gibt es Kliniken, die haben mittlerweile bei bestimmten Operationen, die sie immer wieder durchführen, Checklisten eingeführt. Ähnlich den Checklisten für Piloten, ja, die bei solchen Operationen abgearbeitet werden müssen. Und interessanterweise haben diese Kliniken, die diese Listen führen, wenig Behandlungsfehler. Es liegt also einfach nur am Management, sage ich mal, ja, wie man an Operationen herangeht, nicht einfach sich an den Tisch stellt und loslegt, sondern einfach alles schön nach und nach durchgeht.
Also unter Umständen der simple Check ist das jetzt der richtige Patient und ist das das Bein auf der richtigen Seite, der eben nicht nur einmal gemacht wird und dann operieren wir munter los, sondern wo weiß ich, 5 Sicherheitsmaßnahmen einkalkuliert sind und jeder muss abhaken und nur wenn am Ende alle gesagt haben, es ist richtig, dann kann es losgehen.
Stimmt die Zahl der Tupfer vorher mit der Zahl der Tupfer nachher überein und. Die ganzen Klassiker, die es da gibt. Ne?
Was ich auch eine sehr interessante Zahl fand, das ist die Fehlerquote, also das Verhältnis von den vorgeworfenen Fehlern und den tatsächlich gefundenen Fehlern. Das ist überall so ungefähr beim medizinischen Dienst in der Statistik ein Drittel. Die anderen 2 waren nicht berechtigt gewesen, aber eine extrem hohe Fehlerquote gab es in der Pflege. Da waren rund 2 der vorgeworfenen Fehler tatsächlich Behandlungsfehler. Allerdings ist die Anzahl der insgesamt vorgeworfenen Fehler mit 6% relativ gering gewesen. Das heißt, insgesamt sind das trotzdem nicht viele, aber offensichtlich mit einer höheren Fehlerquote. Entspricht das Ihrer Erfahrung auch?
Das entspricht in der Tat meiner Erfahrung und die Fehlerquote oder die Pflegefehler in dem Bereich, das ist eigentlich in meinen Augen ein ganz trübes Kapitel. Stichwort der Sturz im Pflegeheim. Ja? Mhm. Die Sturzfälle, die eigentlich vermeidbar sind, wenn man überwacht, wenn man die Patienten ordentlich überwacht. Das ist oftmals ein Personalproblem, wo versucht wird einzusparen. Und das ist ein ganz trübes Kapitel. Vor allen Dingen ist da die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel größer als im medizinischen Bereich Krankenhaus, Patient, ambulant. Ja? Mhm. Also da ist im Übrigen nicht der Facharztstandard, sondern da ist der Pflegestandard einzuhalten. Die Pflegeversicherung hat sogenannte Expertenstandards, ja? Zum Beispiel die Cupidus-Prophylaxe und so weiter, die einzuhalten sind. Nur die alten Leute haben in der Regel da keine richtigen Ansprechpartner, die dann entsprechend herantreten. Wir haben ja hier im Saarland Gott sei Dank den Herrn Bender, den Pflegebeauftragten, der sich um diese Dinge wirklich auch gut kümmert, wenn was passiert. Aber das ist leider noch nicht so oder wird leider nicht so thematisiert wie der ärztliche Behandlungsfehler.
Aber letztlich ist es ja egal, wer den Fehler gemacht hat. Der Patient hat am Ende drunter zu leiden.
Natürlich.
Können Sie vielleicht mal so ein Beispiel erzählen aus Ihrer juristischen Praxis, was das so Dinge sind, mit denen man da konfrontiert wird? Vielleicht sowas, wo Sie gesagt haben, oh Gott, also kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass sowas passiert.
Die Auswahl ist naturgemäß ein bisschen schwierig, weil im Prinzip jeder Fall dramatisch ist.
Ja. Ja.
Zum Beispiel, eine Herzklappe wird falsch eingesetzt. Ja. Der Patient, und die wird dann undicht und so weiter, der Patient kommt dann irgendwann in Lebensgefahr. Ein Blinddarmdurchbruch wird nicht erkannt. Es kommt zur Bauchfellentzündung, der Patient verstirbt. Ja? Hätte man ihn richtig überwacht, wäre es nicht passiert. Dann die Überdosierung eines Digitalis-Präparats bei einem Säugling führt zu einem Herzfehler. Mhm. Das war ein ganz dramatischer Fall, das war noch ein Kind mit einem Down-Syndrom. Also im Prinzip vorgeschädigt. Und dann hat dieser ärztliche Behandlungsfehler auch noch dazu geführt, dass es zum Herzfehler kam. Dann ein Fall, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, die sogenannte intraoperative Wachheit. Ja, da hat ein Patient sich einer Magen-Darm-Operation unterziehen müssen. Und der Anästhesist hat das Betäubungsmittel nicht ordnungsgemäß dosiert. Das heißt, bei einer Anästhesie bekommen Sie einen Muskelrelaxanz, wo verhindert, dass die Muskeln sich verspannen, reagieren. Und Sie bekommen ein Präparat, was Sie schlafen legt. Und das Präparat, das Sie schlafen legt, hat der Anästhesist nicht richtig dosiert, was zur Folge hatte, dass der Patient die ganze Operation mitbekommen hat, einschließlich der Schmerzen. Folge, der Patient ist bis heute traumatisiert. Und da kam es auch zu einer recht happigen Zahlung des Krankenhausträgers. Mhm. Ein anderer Fall, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist, ist ein junger Mann gewesen, der eine größere Statur hatte, 2,10 Meter. Der musste sich einer Gehirnoperation unterziehen, hat einen Tumor. Die Gehirnoperation dauerte meines Wissens nach runde 10 Stunden. Also der Neurochirurg hatte da exzellente Arbeit geleistet. Ja, Der Patient kam von der Intensiv auf die Normalstation und ist dort unglücklicherweise aus dem Bett gefallen. Es kam zum subduralen Hämatom, das heißt eine Schwellung des Gehirns, und der Patient musste nochmals operiert werden. Der Sturz aus dem Bett war dadurch bedingt, dass man den Patient, der halt größer war als der Durchschnittspatient, ne, nicht ordnungsgemäß gelagert bzw. überwacht hatte. Also ein Versäumnis im Bereich der Station, sage ich mal. Ja. Ja. Für dieses Versäumnis hat aber der Krankenhausträger einzustehen und es wurde da auch was gezahlt.
Dann, das sind natürlich schon alles ganz, ganz fürchterliche Geschichten, die Sie da erzählen. Jetzt machen Sie mir ein bisschen Hoffnung und sagen, dass das nicht das alltägliche Geschäft ist.
Nee, das ist nicht das alltägliche. Das sind überwiegend Beispiele jetzt aus dem Bereich des sogenannten groben Behandlungsfehlers. Ein grober Behandlungsfehler, von dem spricht man praktisch, wenn der Arzt eine rote Ampel überfährt. Ja, also wenn er gegen jede medizinische Vernunft handelt. Ja, zum Beispiel die Überdosierung dieses digitalen Präparats beim Säugling. Ja, das sowas darf nicht passieren. Ja. Und da sind also die Fälle, muss man schauen. Auch was problematisch ist, eine unterlassene Entfernung eines erkannten bösartigen Tumors. Mhm. Ja. Für mich ist immer wieder verwunderlich, die Fälle oder die Konstellationen, wo man schlagwortartig formulieren kann, kleine Ursache, große Wirkung.
Ja.
Beispiel, ein Mammakarzinom, also ein Brustkrebs bei einer jungen Frau, wurde vom Gynäkologen nicht erkannt im Rahmen der allgemeinen Untersuchung, weil eben die Palpation, sprich die Tastuntersuchung der Brüste, nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Die Frau ging beruhigt nach Hause und es wurde weiter nichts gemacht und es war tatsächlich ein Brustkrebs da, der hätte auch erkannt werden können und die Frau ist dann später verstorben. Ja, da muss man dran denken, an die pflichtwidrige Nichterhebung gebotener Befunde, was auch ein Behandlungsfehler darstellen kann. Ja,
was, glaube ich, auch sogar ein ganz wichtiger Punkt ist, denn bevor man irgendwas behandeln kann, muss man ja mal diagnostizieren. Und wenn man nicht richtig diagnostiziert hat, dann ist es eigentlich völlig logisch, dass die Behandlung anschließend nicht richtig funktionieren kann. Genau. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wo sind die möglichen Grenzen? Denn es gibt ja Sachen, die kann man unter Umständen auch gar nicht ohne weiteres finden. Also man kann oft genug beim Doktor gewesen sein und hinterher stellt man fest, es war was da, was man aber zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt erkennen konnte. Was schuldet der Arzt denn eigentlich? Dass er alles erkennt, was da ist? Oder schuldet der Arzt, dass ich sag mal so, die richtigen Diagnostikverfahren angewendet werden und wenn er dann nichts findet, dann ist das die Kategorie dumm gelaufen.
Der Arzt schuldet den Facharztstandard, ja, klar. Dass er etwas erkennen muss oder erkennt, was sonst keiner erkennt, das ist utopisch, ja, das gibt's nicht, ja. Aber wenn er, um beim Beispiel mit der Brustkrebsgeschichte zu bleiben, die Frau hatte, da war Krebs erstens in der Familie. Mutter und Großmutter sind schon an Brustkrebs verstorben. Da muss alles klingeln.
Ja.
Ja. Und wenn man nachliest, was bei einer Untersuchung zur Brustkrebsvorsorge vom Gynäkologen gemacht werden muss, die Patientin muss, die Brust muss abgetastet werden im Stehen, im Sitzen und im Liegen. Ja, ich habe noch keinen erlebt, der das so gemacht hat. Alles wird entweder im Sitzen oder im Stehen gemacht. Aber die Mami werden in der Regel nicht ordentlich untersucht. Das ist leider so. Ja. Mhm. Nur ob daraus dann ein Schaden erwächst, das ist nicht immer der Fall. Da muss man auch dran denken. Was ich noch erwähnen wollte, man muss wirklich unterscheiden, den Diagnosefehler einerseits und den Behandlungsfehler andererseits. Der klassische Diagnosefehler ist das Nichterkennen eines Röntgenbildes. Mhm. Ja? Und da sagt der BGH, da sind an den Arzt niedrige Anforderungen zu stellen. Im Gegensatz zum, in Anführungsstrichen, normalen Behandlungsfehler. Ja? Also Diagnosefehler ist mehr eine Frage, war das vertretbar oder nicht.
Ja,
ja? Okay. Es gibt zum Beispiel nicht Zu mir hat mal ein Röntgenologe gesagt, sie erkennen auf einem Röntgenbild nicht alles. Ja, so. Und diese Aussage, die ist zutreffend, hat sich auch in der Vergangenheit bestätigt. Und das muss man halt sehen. Und dem trägt der BGH zum Beispiel Rechnung, indem er die Anforderungen an den Diagnosefehler nicht so hoch setzt.
Behandlungsfehler sind heute unser Thema im VdK-Gesundheitspodcast Stethoskop in der Ausgabe vom, was haben wir denn überhaupt im März? Im März 2024.
24.
Genau, 2024. Jetzt haben wir schon 3 Monate rum und ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Das ist alles nicht normal. Nicht wundern, ich habe in der Februar-Ausgabe angekündigt, dass wir uns möglicherweise jetzt im März beschäftigen wollen damit, wie das mit der Alarmierung des Rettungsdienstes funktioniert und einen Besuch auf der Rettungsleitstelle machen. Das hat terminlich nicht mehr geklappt, aber das Thema steht natürlich nach wie vor auf der Agenda und ich denke, dass wir das im nächsten Monat auf die Reihe bekommen. Ja, Herr Fritz, Behandlungsfehler. Wir haben jetzt viel drüber geredet, was das ist und wie das unter Umständen zustande kommen kann. Wenn ich jetzt als Patient die Vermutung habe, da könnte ein Behandlungsfehler dahinter stecken. Ich kann das ja selber gar nicht beurteilen. Ist das tatsächlich nur eine Nebenwirkung oder ist das normal, dass man das nicht feststellen konnte oder nicht richtig behandeln konnte? An wen kann ich mich denn wenden, um sowas rauszufinden?
Ich möchte vielleicht mal die Vorfrage stellen. Also der Patient soll sich zuerst mal fragen, was sein Bauchgefühl macht. Das hängt dann zusammen, was wurde ihm denn bezüglich des Eingriffs oder der Behandlung gesagt. Ja? Beispiel, handelt es sich zum Beispiel um eine Operation mit einer Dauer von 10 Stunden, wo nur von 2 Stunden ausgegangen worden ist. Da kann man schon mal nachhaken. Mhm. Ja?
Dann, wenn die nur 10 Minuten gedauert hat und 2 Stunden dauern sollte, dann ist das auch verdächtig, oder?
Dann ist das auch verdächtig, ja. Dann, an wen kann er sich wenden? Er kann sich natürlich an allererster Stelle an die Patientenberatung des VdK wenden, um die Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen, die er hat.
Aber müssen wir gleich zur Aufklärung sagen, Behandlungsfehler sind zunächst mal eine privatrechtliche Sache. Wir dürfen ja nur sozialrechtliche Kisten machen. Also wir können, Sie können als Patientenberater Unterstützung geben, bei dem Finden des Wegs, also im Prinzip sowas in der Richtung, was wir jetzt diskutieren. Wenn sich aber rausstellt, da ist wirklich ein Problem, dann muss man später zum Anwalt gehen. Das sollten wir nur einfach erklären, um nicht falsche Erwartungen bei den Leuten zu wecken.
Hm? Genau, bei dem Finden des Weges werden Sie von der Patientenberatung unterstützt, wobei natürlich auch sozialrechtliche Fragen einfließen können, gerade der Behinderung, Erwerbsminderungsrente und
richtig,
so weiter.
Ja.
Aber die Frage, welche Rechte ich bei Vorliegen eines Behandlungsfehlers habe und welche Ansprüche ich gerne mache, ist eine rein zivilrechtliche Frage, wo der VdK nicht zuständig ist. Aber wir zeigen ja Wege auf.
Ja.
Und ein Weg ist zum Beispiel, dass man die Schlichtungsstelle bei der zuständigen Ärztekammer kontaktiert, ja, sich dort ein Gutachten machen lässt. Diese Gutachten sind von der Qualität her recht gut und haben den Charme, dass sie nichts kosten.
Mhm.
Ja. Ein weiterer Weg ist, dass man seine Krankenversicherung kontaktiert. Die gesetzlichen Krankenversicherungen sind gesetzlich verpflichtet, ihren Mitgliedern bei Verdacht eines Behandlungsfehlers Unterstützung zu leisten, was leider auch nicht immer so praktiziert wird. Aber der Patient sollte, wenn er es will, darauf bestehen.
Kleiner Einwurf in dem Zusammenhang, da gibt es einen sehr schönen Leitfaden von der Technikerkrankenkasse, den man wirklich nur empfehlen kann. In den Shownotes dieser Folge ist er verlinkt. Sie lachen, kann man nicht empfehlen?
Nee, im Gegenteil. Ich finde, was die Krankenversicherung, die von Ihnen zitiert wurde, gemacht hat, sehr gut. Ist aber leider Gottes die Ausnahme.
Ja.
Das ist nämlich unser Problem.
Ja.
Ja.
Aber hilft bei der Orientierung unter Umständen
hilft
und den
Orientierung.
Darf man ja auch lesen, wenn man bei einer
hilft
anderen versichert
bei der Orientierung.
Ist.
Man sollte aber auch nicht verkennen, das, was in diesen Broschüren öfters zutage tritt, ist die Begrifflichkeit. Dort wird gesprochen von Behandlung lege artis, Behandlung nach der ärztlichen Kunst und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip alles Unsinn. Ja? Entscheidend ist, wurde der Facharztstandard eingehalten oder nicht.
Mhm.
Ja? Und wird auch noch gesprochen von Nebenwirkungen und so weiter. Das ist nicht das Thema, über das wir reden. Wir reden über die Einhaltung des oder Nicht-Einhaltung des Fahrradstandards. Ich wollte noch darauf zurückkommen, dass die Schlichtungsstelle bei den Ärztekammern sehr schnell sind und wie gesagt auch kostenlos. Die Gutachten des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung sind auch kostenlos. Mhm. Also wenn Sie keine Rechtsschutzversicherung haben oder nicht zum Anwalt gehen wollen, dann sollten Sie diese Wege gehen. Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, ist das Kostenrisiko abgedeckt. Im Umkehrschluss muss ich unbedingt sagen, wenn Sie keine Rechtsschutzversicherung haben, rate ich meinen Mandanten immer davon ab, Klage zu erheben oder zivilrechtlich vorzugehen. Weil das Kostenrisiko ist so immens, dass es im Prinzip dem Mandanten nicht zuzumuten ist. Auch wenn er Prozesskostenhilfe hat, dann muss er im Verlustfall den gegnerischen Anwalt zahlen.
Das hat was damit zu tun, wer den Beweis erbringen muss. Genau. Da reden wir gleich noch drüber. Genau. Aber zwischendrin noch was anderes. Ich habe öfter auch mal den Tipp gelesen, einfach mal direkt den Arzt anzusprechen, der einen behandelt hat, und den zu fragen, was halten Sie denn davon? Gute Maßnahme? Oder winkt der von vornherein ab und sagt, nee, ich bin ja Halbgott in Weiß, kann überhaupt nichts passieren?
Das ist, also die Ärzte sind Gott sei Dank toleranter geworden. Der Patriarch in Weiß, den finden sie nur noch selten. Das Problem liegt irgendwo anders. Das Problem liegt bei der Haftpflichtversicherung des Arztes. Mhm. Dem ist es nämlich, oder dem Arzt ist es verboten, anzuerkennen. Also der wird nie sagen können, ich habe einen Fehler gemacht, ja. Der kann das sagen,
selbst, aber dann verliert er seine Rechtsschutzversicherung. Selbst wenn der merkt, das ist in die Hosen gegangen.
Ist das für den Arzt ein sehr, sehr gefährliches Spiel?
Weil dann wäre das für den Patienten ja unter Umständen, wenn wenig passiert ist oder gar nichts passiert ist, außer dass es vielleicht unangenehm war, dann ist ja unter Umständen einfach die Entschuldigung, oh sorry, Frau Müller, die wird ja vielleicht das Problem schon lösen können.
Der wird das Problem lösen können, wäre auch wünschenswert, aber die versicherungsrechtliche Problematik, die bindet dem Arzt relativ fest die Hände. Mhm. Ja, der wird höchstens sagen, es tut mir leid, dass Sie unter den Folgen leiden. Aber er wird das Verschulden oder einen Fehler gemacht zu haben, wird er nie einräumen, weil er da Probleme mit seiner Haftpflicht bekommt.
Ja, das ist natürlich blöd.
Das ist Praxis, das ist so.
Ja. Und der Patient, das habe ich jetzt eben richtig rausgehört, wenn er einen Behandlungsfehler vermutet, muss er auch quasi beweisen können, dass das ein Behandlungsfehler war. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
Leider Gottes nicht nur das. Der Patient muss den Behandlungsfehler beweisen. Er muss auch beweisen, dass er einen Schaden hat, einen Gesundheitsschaden hat. Und vor allen Dingen, wir hatten eingangs darüber gesprochen, muss er beweisen, dass der Behandlungsfehler für den eingetretenen Schaden ursächlich war.
Ja.
Dass das nicht ohne Gutachten geht, liegt auf der Hand. Ja, der Patient kann sich kundig machen. Es gibt ja heute Möglichkeiten Internet, obwohl ich kein Freund von Dr. Google bin. Aber man kann zum Beispiel die Leitlinien heranziehen über awmf.de. Mhm. Da finden sich die Leitlinien bezüglich Behandlungsmaßnahmen.
Verlinken wir auch in den Shownotes.
Ja, genau, ne? Und da kann man schon mal sehen, was an Leitlinien zu beachten ist. Wobei Leitlinien nicht gleichzusetzen sind mit Facharztstandard. Das ist noch mal was anderes. Ne?
Und die sind auch nicht so ganz leicht zu lesen für den medizinischen Laien. Ne?
Ja, aber immer noch besser, wenn man nichts hat.
Ja.
Ja. Es gibt mittlerweile, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch Leitlinien für Patienten. Ja. Die unterscheiden sowohl für Patienten als auch für die Fachleute.
Eine Version, die ein bisschen vereinfacht ist.
Genau, ne?
Ja, und so ein Gutachten, bringt das denn dann dem Patienten am Ende tatsächlich den Erfolg? Früher hat man mal immer gesagt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Gilt das nicht mehr heute?
Der Satz gilt heute noch, aber nicht mehr so uneingeschränkt wie früher. Okay. Ja? Das Problem ist heute, dass man mit den Gutachtern hat, die Sorgfältigkeit der Begutachtung lässt da oft zu wünschen übrig, finde ich. Ja. Mhm. Dass die also sich an den Beweisbeschluss des Gerichts festhalten und darüber hinaus nicht gehen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie die Grenzen nicht überschreiten dürfen, die an in denen sie gefragt werden. Ja. Da ist der Patientenanwalt natürlich gefordert, der muss darauf achten, dass der Beweisbeschluss umfassend ist und muss dem Gutachter die richtigen Fragen stellen. Ja? Wenn der schreibt, die Behandlung war lege artis, dann frage ich den sofort, ja, was ist mit Facharztmandat? Ja, lege artis ist ein Begriff aus den 50er Jahren, wo der BGH schon in den 50er Jahren gesagt hat, das gilt nicht.
Jetzt wird's ganz fies. Denn der Standard ist nicht gleich Standard. Wer sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen will, dem empfehle ich einen anderen Podcast. Nämlich, es gibt einen von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin mit Martin Scherer, ist der Präsident dieser Deutschen Gesellschaft. Der ist Professor für Allgemeinmediziner, ich glaube, am Universitätsklinikum in Hamburg und selber Gutachter. Ist ein bisschen nicht ganz leicht zu hören, weil das Ding sich eigentlich an Fachleute richtet, nämlich an Ärzte. Und der dröselt da so ein bisschen die Problematik auseinander. Und was ich super interessant fand dabei war, dass es unterschiedliche Standards und unterschiedliche Leitlinien gibt, je nachdem, welches Fach es ist. Und zwar für ein und dieselbe Sache. Also Fettsenker, damit geht der Hausarzt anders um, als es der Kardiologe tut. Weil das Patientenklientel, das er erwartet, ein anderes ist. Und was ich super spannend fand auch, er erzählt dort eine Geschichte, man kommt mit typischen Beschwerden zum Hausarzt, die auf einen Herzinfarkt hindeuten könnten. Ja. Dann sind die Maßstäbe, die die Gerichte an die Hausärzte anlegen, andere als die, die sie an einen Facharzt anlegen und nochmal andere als die, die sie an ein Krankenhaus anlegen. Der sagt, das Setting ist entscheidend dafür, welche Leitlinie gilt und die sind sehr unterschiedlich. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich auch gedacht, ja, das macht ja irgendwo auch Sinn, klar. Also schon die Frage, wie dringend ist der Patient, die wird in der Hausarztpraxis ja normalerweise gar nicht geklärt. In der Notaufnahme ist die ganz entscheidend. Und die Frage, welche diagnostischen Möglichkeiten da sind, um das zu klären, die sind in der Hausarztpraxis auch völlig andere als im Krankenhaus. Also muss ich auch andere Maßstäbe anlegen. Aber für einen Patienten ist das erstmal irritierend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie stehen mit so einem Ding vor Gericht und da kommen zwei Gutachter und der eine sagt für den Hausarzt, alles überhaupt kein Problem, war alles nach Standard gewesen, was dort gelaufen ist. Und dann kommt der vom entsprechenden Fach und sagt, ja, aber wir sehen das völlig anders. Ja, was machen Sie denn da?
Dieser Fall, den Sie geschildert haben, das wäre die absolute krasse Ausnahme, weil...
Okay.
Im Arzthaftungsprozess gilt der Grundsatz, die Begutachtung folgt der Behandlung. Ja? Also wenn ein Hausarzt einen Fehler gemacht hat, wird die hausärztliche Behandlung begutachtet.
Ja.
Ja? Und sonst gar nichts. Kann also im Prinzip die Konstellation...
Oft sind in der Kette ja mehrere...
Ja, das kann natürlich sein, wenn ich sage, der Hausarzt hat was verkehrt gemacht, ich habe den verklagt und ich habe dann die Klinik verklagt, weil die auch was falsch gemacht hat, dann ja. Dann begutachtet wird aber nur jeweils im Rahmen der Begutachtung durch einen jeweils anderen Gutachter der Behandlungsbereich begutachtet. Und dann kann es natürlich geschehen... dass der eine sagt, beim Hausarzt war alles in Ordnung, das Ganze ist in der Klinik passiert und umgekehrt. Das kann natürlich eintreten. Dann haben wir Widerspruch, mit diesen Widersprüchen muss sich das Gericht auseinandersetzen. Wenn es diese Widersprüche nicht löst, dann muss ein weiteres Gutachten her, muss ein Zusammenhangsgutachten her. Also wie gesagt, das ist problematisch, weil, um es nochmal im Hinterkopf zu behalten, die entstehenden Kosten muss der Patient vorlegen.
Ja, ja. Ja.
Dann ist mir aber noch eins aufgefallen bei dem, was Sie eben zitiert haben, was oft von den Gutachtern nicht so richtig beachtet wird, sind zwei Dinge. Wir haben den Facharztstandard definiert. Die unterscheiden oft nicht zwischen Facharztstandard einerseits nach der Definition des BGH. Das ist ihr Prüfungsmaßstab. Das andere ist, der wissenschaftliche Standard, also der Stand der Wissenschaft, das ist was ganz was anderes.
Ja, das ist das, was in den Leitlinien noch häufig drin steht.
Ne? Wobei die Leitlinien mein Kollege hat das mal so schön formuliert, den Entscheidungskorridor bilden, im Rahmen dessen sich der Arzt zu bewegen hat.
Und aber auch nur für ganz bestimmte Dinge. Also Herr Scherer sagt in diesem Podcast, ja, so bei dem, was er so im hausärztlichen Alltag erlebt, sind etwa 15% der Thematiken von Leitlinien abgedeckt und der Rest ist dann sowieso, ja, da muss man irgendwie was machen.
Ja, wobei Leitlinien nicht den Facharztstandard wiedergeben. Mhm. Nochmal, ne? Problematisch wird's bei Außenseitermethoden, Off-Label-Use und Neulandmethoden, ja.
Jetzt gibt's aber noch ein anderes Thema. Wir haben eben drüber gesprochen, dass im Prinzip der Patient die Schwierigkeit hat, das alles zu beweisen. Ich habe aber gelesen, in bestimmten Fällen gibt es die sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt, da kippt das alles und da muss der Arzt oder das Krankenhaus oder das Pflegeheim oder wer auch immer beweisen, dass er es richtig gemacht hat. In welchen Fällen ist das denn der Fall?
Die Hauptanwendungsgebiete ist der sogenannte grobe Behandlungsfehler. Wir hatten eingangs schon drüber gesprochen, wann ein Behandlungsfehler als grob zu bezeichnen ist, nämlich wenn der Arzt oder der Behandler eine rote Ampel überfährt, also wenn medizinische Grundkenntnisse nicht ordnungsgemäß angewandt worden sind und das gesamte Behandlungsgeschehen nicht mehr verständlich erscheint. Nur der Patient muss dann den Behandlungsfehler nachweisen, sprich den Verstoß gegen den Facharztstandard, und er muss auch beweisen, dass dieser Verstoß grob ist. Ja, also die Beweislast liegt immer beim Patienten und erst dann, wenn er das bewiesen hat, dann tritt eine sogenannte Beweiserleichterung ein.
Sie haben gesagt, ohne Rechtsschutzversicherung ein hohes Risiko, da vor Gericht zu ziehen. Wie ist denn so Ihrer Erfahrung nach ungefähr die Quote, wie man da rausgeht? Also die Chance, wenn es ernst ist, so ein Verfahren am Ende zu gewinnen?
Also vor 15 oder 20 Jahren hätte ich Ihnen noch eine Zahl nennen können. Bei den Erfahrungen mit den Gerichten allgemein kann ich heute keine seriöse Zahl mehr nennen. Ich kann nur sagen, dass wir mittlerweile hier bei der 16. Zivilkammer vom Landgericht einen kompetenten Vorsitzenden hat, der zumindest den medizinischen Sachverhalt ordnungsgemäß aufklären lässt. Mhm. Das ist im Prinzip in anderen Bundesländern, wo ich schon tätig war, nicht immer der Fall, wo also eine Kumpanei zwischen Gericht und Gutachter stattfindet, wo ein Gutachter ausgewählt wird, der 10 Jahre nicht mehr praktiziert hat und, ja. Also das sind so Sachen, und als auswärtiger Anwalt haben sie es da nicht einfach. Besonders in einem süddeutschen Bundesland nicht.
Jetzt nehmen wir, ich versuche jetzt nicht Dialekte nachzumachen, jetzt nehmen wir mal an, man gewinnt am Ende tatsächlich so ein Verfahren. Es ist ein Behandlungsfehler gewesen, man kann es beweisen, man gewinnt das Verfahren. Also ich gehe mal davon aus, in Amerika wäre man dann Millionär. Was bringt es denn bei uns in Deutschland, außer dem guten Gefühl, ich habe Recht gehabt?
Also das, was als Schmerzensgeld ausgeworfen wird in Deutschland, ist nicht zu vergleichen mit dem, was in Amerika rüberkommt. Wenn Sie Sachen haben, amputiertes Bein, vielleicht 150.000, 200.000 Euro, was eigentlich keinen Vergleich darstellt zu den Belastungen, die man hat. Das ist auch immer noch eine Einzelfallentscheidung. Es kommt auf das Lebensalter des Patienten an. Ja, ein 20-Jähriger ist anders als ein 80-Jähriger, ja, zu behandeln von dem Leid, das er zu ertragen hat, oder von der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Also die Schmerzensgeldbeträge, um es zusammenzufassen, sind relativ bescheiden hier. Ja, also wenn Sie mal beispielsweise einen nicht anerkannten Schlaganfall, 160.000 Euro habe ich da im Moment eingeklagt und habe das auch mit Entscheidungen von anderen Gerichten begründet, wo der Betrag ausgeworfen wurde. Und das ist schon happig, ne? Wenn also jemand dann von heute auf morgen im Rollstuhl sitzt.
Ja, 160.000. Und zwar, weil was schiefgelaufen ist, nicht weil das Schicksal gerade mitgespielt hat. Ja, da wurde
bei der Person hat der Ehegatte darauf hingewiesen, liegen Sprachstörungen vor, der Mundwinkel hängt runter und es hat keiner reagiert, ja. Da muss man sehen, wie sich die Sache ergibt. Nur neben dem Schmerzensgeld muss man auch bedenken, dass noch andere Komponenten zu berücksichtigen sind. Schadenersatz in Gestalt von entgangenem Gewinn, also wenn jemand seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, der sogenannte Haushaltsführungsschaden, wenn der Ehemann oder die Ehefrau die Arbeiten übernimmt im Haushalt, in der Gartenarbeit und so weiter und so fort. Ja, da kommen schon mal andere Beträge zusammen, die auch das Schmerzensgeld übersteigen können. Mhm. Ja.
Was müsste denn in Deutschland anders werden, damit es für Patienten leichter wird, einen Behandlungsfehler, der tatsächlich entstanden ist, auch nachzuweisen? Oder noch besser natürlich, um Behandlungsfehler zu vermeiden, die vermeidbar wären. Sie haben eben angesprochen, dass in der Fliegerei es ganz viele Checklisten gibt, nach denen gearbeitet wird. Meines Wissens gibt es auch in dem Bereich sehr gute Meldesysteme, wo man Fehler melden kann, ohne dass es darum geht, jemanden in den Knast zu stecken oder ihm zu sagen, du Dummer, hast einen Fehler gemacht, sondern wo es darum geht, rauszufinden, wo systematische Probleme sind, die man vermeiden kann. Ich weiß, dass es gerade in den Krankenhäusern teilweise Bemühungen in diese Richtung gibt, aber so richtig ausgeprägt scheint das in Deutschland, glaube ich, noch nicht zu sein.
Also zunächst mal zur Frage der Vermeidbarkeit. Richtigerweise haben Sie die Geschichten mit den Checklisten angesprochen. Das ist meines Erachtens, dass man für bestimmte Operationen, die in einem Krankenhaus immer wieder durchgeführt werden, dass man bestimmte Abläufe strukturiert und festlegt, was in diesen Abläufen zu machen ist oder was nicht, ja, worauf zu achten ist. Das hängt eng mit dem nächsten Punkt zusammen, dass sich die Krankenhäuser spezialisieren müssen. Ja, dass sie nicht alle Dinge operieren, weil sich nicht wehrt, sondern einfach spezialisiert auf gewisse Eingriffe und diese auch so strukturiert. Und dann wird man die Behandlungsfehler vermeiden können. Beispiel dafür wäre die nosokomialen Infektionen, also MRSA, Krankenhauskeime und so weiter. Ich weiß, dass bestimmte Unikliniken, wenn die Patienten reinkommen, die machen vorher einen MRSA-Check und nachher. Machen nicht alle. Mhm. Ja. Und das würde auch dazu führen, dass der Patient es leichter nachweisen könnte. Die nächste Frage, auf die Sie abgestellt hatten, was kann man denn, könnte man denn verbessern, um die Beweisproblematik, die Beweissituation des Patienten zu verbessern? Ich finde bis heute unbefriedigend die Beweissituation des Patienten, dass der alles beweisen muss. Mhm. Ja, das halte ich an für sich für nicht sachgerecht, weil der Patient hat immer im Nachteil. Ein Richter am Landgericht hat mir mal gesagt, wortwörtlich, der Patient ist ein armes Würstchen.
Das aber man kann natürlich verstehen, dass die andere Seite sich dagegen mit Händen und Füßen wehrt, weil es birgt natürlich, wenn man das umdreht, das Risiko, dass jeder, der gerade mal irgendeine kleine Befindlichkeitsstörung hat, einen riesen Apparat in Gang setzt.
Genau.
Ne?
Genau. Mein Ideal, von dem ich mich längst verabschiedet habe, wäre gewesen, dass der Arzt beweisen muss, dass eben er ordnungsmäßig
handelt. Aus Patientensicht eindeutig das, die beste
das
Lösung.
Das ist illusorisch, darauf wird man nicht kommen. Aber man hat im Architektenrecht und im Baurecht hat man eine Beweislastverteilung nach Sphären. Ja, also wenn im Operationssaal was nicht richtig gelaufen ist, muss da der Arzt den Beweis antreten, wenn da zu Hause war es nicht richtig, also dass man eine andere Beweislastverteilung bekommt. Mhm. In die richtige Richtung geht schon die Rechtsprechung des BGH, wo gesagt wird, dass bei der Ursächlichkeit mit Ursächlichkeit ausreicht.
Ja, ja, okay.
Was auch von den Gutachtern in der Regel nicht beachtet wird, weil das haben die nicht auf dem Schirm. Mhm. Die gehen von einer wissenschaftlichen Kausalität aus. Ja, wenn ich jemanden an die Backe haue, tut's weh. Ja, das ist Ursache und Wirkung. Ja?
Ja, im echten Leben ist es ja immer so, dass es meistens nicht ein Ding alleine ist, sondern ein paar zusammenkommen. Genau, und dann ist es unter Umständen der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Genau. Und das ist schon zum Beispiel eine Sache, wo man als Patientenanwalt Honig draus saugen kann, die mit Ursächlichkeit. Ja. Und oftmals ist es auch so, soll man nicht unerwähnt lassen, dass in den Verfahren, je nachdem wie ein Gutachten sich darstellt, auch ein Vergleich schließen kann. Wobei das dann, das muss man auch dazu sagen, ein sogenannter Abgeltungsvergleich ist über einen Betrag X. Und wenn der fließt, kann der Patient nach diesem Abgeltungsvergleich keine Ansprüche mehr geltend machen. Das ja. heißt also, ich als Anwalt muss den Patienten ordentlich belehren, dass mhm. da zappenduster ist, um es mal salopp zu sagen.
Sonst haben Sie einen Behandlungsfehler gemacht. Ja.
Sonst bin ich in der Haftung in der Tat. Das ist ein Beratungsfehler. Ne?
Ja.
Deshalb werden meine Mandanten schriftlich beraten und müssen entsprechend auch was unterschreiben.
Mhm.
Ganz einfach.
Brauchen wir Ihrer Meinung nach ein Meldesystem, in dem Fehler oder auch potenzielle Fehlerquellen, muss jetzt ein ganz klein bisschen ausholen, es gibt sogenannte Never-Events. Also Dinge, die eigentlich nicht passieren dürften und die man, wenn man sorgfältig wäre, vermeiden könnte. Die passieren aber immer mal wieder, sie haben häufig keine schlimmen Folgen. Und zum Beispiel der medizinische Dienst sagt, wir brauchen eine bundesweite Meldepflicht für solche Never-Events, damit man daraus eben die Erfahrung sammeln kann, wo Fehlerquellen sind, die vermeidbar sind. Die Krankenhäuser sagen natürlich, das ist schon wieder zusätzliche Bürokratie.
Also ich würde sagen, dass sowas zwingend sein müsste. Die Argumentation mit der Bürokratie halte ich für fadenscheinig. Das ist meines Erachtens vorgeschoben. Man will einfach nicht zugeben, dass was schiefläuft.
Mhm.
Ja? Aber so eine Meldegeschichte, das kann ja anonymisiert erfolgen.
Ja, klar.
Wird auch teilweise schon gemacht. Ja?
Das sind genau diese Dinger, die es in der Luftfahrt gibt. Ne?
Ja,
da macht man
ne?
sowas.
Und man muss ja nicht sich selber an den Pranger stellen. Verlangt ja niemand. Ne? Also, dass man nur einfach sagt, da ist was bei uns schiefgelaufen, ein Tupfer war drin. Und wir haben vergessen, nachzuzählen. So,
ja.
Und man muss das ja nicht unbedingt namentlich benennen. Das ist ja Quatsch, muss ja nicht sein. Wobei es ja nicht immer zum Schaden führt. Aber so ein Register ist meines Erachtens zwingend erforderlich.
Mhm. Ja. Da gibt's also noch eine ganze Menge zu tun beim Thema Behandlungsfehler. Ein ziemlich großer Block, mit dem wir uns da heute beschäftigt haben.
Ziemlich großer Block. Ich möchte aber nicht verabsäumen, noch den Aufklärungsfehler zu erwähnen. Ja.
Ja.
Sie unterschreiben ja, wenn Sie eine ärztliche Behandlung oder einen Eingriff durchführen lassen, einen sogenannten Aufklärungsbogen.
Den die meisten Patienten nicht lesen. Und wenn sie ihn lesen würden, hätten sie wahrscheinlich die Hosen so voll, dass sie nichts mehr machen lassen, weil da alles drin steht, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist.
Das ist richtig. Deshalb hat der Patient auch im Rahmen einer behaupteten Aufklärungspflichtverletzung relativ wenig Chancen.
Ja.
Er hat aber dann Chancen, wenn er nicht über Behandlungsalternativen aufgeklärt worden ist.
Ja.
Stichwort ganz zu Anfang, 87% der Rückenoperationen sind vermeidbar. Ja, vermeidbar heißt, es hat Behandlungsalternativen gegeben.
Mhm.
Zum Beispiel Gewichtsabnahme bei einer Knieoperation.
Ja.
Ja, der 110 Kilo schwere Patient bekommt eine Knie-Tap reingeklopft, ohne Hinblick auf Gewichtsabnahme und so weiter. Ja, zum Beispiel. Also Behandlungsalternativen, das ist eine Chance, über die der Patient aufgeklärt werden muss.
Und wenn der dann sagt, Herr Doktor, ich esse aber doch so gern, dann ist das mit der OP okay. Und wenn der das nicht sagt, dann hat er eine Chance.
Ja, dann nimmt er im Prinzip das billigend in Kauf.
Ja,
ne?
Also ist dann eine persönliche Entscheidung.
Ja, wobei in dem Zusammenhang noch interessant ist, eine Behandlungsalternative ist auch eine solche, sich nicht operieren zu lassen.
Und es zu ertragen.
Ja.
Mhm.
Ja. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von einer mir bekannten Person, die seit Kindesbeinen unter einer sogenannten chronischen Rhinitis leidet, also eine Erkrankung der Nase. Die Nase ist immer zu.
Mhm.
Ja. Und diese Person war in ihrem 40. Lebensjahr zum HNO. Und der HNO hat gefragt, wenn sie das 20 Jahre ertragen haben, dann können sie das auch noch 20 Jahre weitermachen. Ansonsten müssen wir operieren. Das war in Ordnung.
Mhm.
Ja. Und der Patient hat sich nie operieren lassen, der hat dann nicht mehr geraucht und dann konnte er damit leben.
Ja.
Also das zur
Alternative.
Alternative,
ja, klar.
Ne? Mhm. Klar. Ja. Und darüber muss aufgeklärt werden, insbesondere bei den sogenannten nicht zwingend indizierten Eingriffen.
Ja.
Ja?
Mhm.
Also ein gestreuter Krebs, der ist absolut indiziert. Der kann natürlich auch sagen, Leute, Ob 3 Wochen oder 2 Monate, ist mir völlig egal. Ja, aber das muss dann dokumentiert werden.
Ich hätte jetzt sogar gesagt, gerade in so einem Fall kann man unter Umständen auch sagen, wenn es schon gestreut hat, ist die Frage, ist eine palliative Behandlung nicht vielleicht besser, als jetzt noch eine OP zu machen, wo eigentlich...
Sollte man, das sind Alternativen, über die aufgeklärt werden muss.
Ja, Punkt. Okay. Ja.
Und wenn das nicht geschieht und dann... wird es für den Behandler trotz Aufklärungsbogen problematisch.
Also was wir auf jeden Fall jetzt mitgenommen haben, auch für Patienten, ist, beschäftigen Sie sich mit Ihrer Krankheit, setzen Sie sich damit auseinander und lassen Sie nicht einfach alles nur machen, weil es eine Möglichkeit ist, sondern überlegen Sie sich wirklich, will ich das oder will ich das nicht haben? Und das gehört zur vernünftigen Aufklärung und dazu gehört auch, dass man den Arzt unter Umständen einfach mal danach fragt und sich entsprechend aufklären lässt. Gerhard Fritz war das heute im Stethoskop, unserem VdK-Gesundheitspodcast, Medizinrechtsanwalt und ehrenamtlicher Patientenberater in unserer VdK-Geschäftsstelle hier in Saarbrücken. Herr Fritz, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Vielen Dank für die Einladung, war sehr interessant.
Und ich hoffe, Sie alle bleiben gesund, erleiden keinen Behandlungsfehler und am besten gar nicht erst irgendeine Krankheit. Und wir hören uns im nächsten Monat im April wieder beim Stethoskop und vielleicht ja dann in der versprochenen Rettungsleitstelle. Das ist eine richtig spannende Sache. Abo-Knopf drücken, damit Sie es nicht verpassen. Bis dahin, gute Zeit und bleiben Sie gesund.